Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
Noch als faules Schwein in der Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser.
Der gibt den Hafer. Und wie?
Ja, hallo, guten Abend und Servus an alle Hörer da draußen. Wir melden uns mit Folge 10 und wir hatten ja angekündigt, direkt nach dem Spiel von Regensburg eine Folge aufzunehmen. Aufgrund von technischen Problemen mussten wir die jetzt leider auf Sonntag verschieben. Deswegen nehmen wir heute auf, somit Tag 1 nach der desaströsen Niederlage mit 1:0 verloren bei Jahn Regensburg. Ich möchte heute über dieses Spiel sprechen und über viele andere spannende Themen rund um den KSC, aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist wieder, man kann jetzt mittlerweile wirklich sagen, ein alter Bekannter, wieder der Boris, der sich aus dem fernen Gibraltar dazu geschaltet hat.
Hi Niklas, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag an alle Hörer, je nachdem, wann ihr euch diese Folge reinzieht, und bin gespannt, worüber wir heute brodeln.
Genau, brodeln ist schon mal ein sehr gutes Stichwort, weil ich glaube, das wird die erste Folge, in der der Podcast-Name mal so richtig zur Geltung kommt, weil sehr viel Positives kann man dem Spiel bei Regensburg nicht abgewinnen, das können wir schon mal vorwegnehmen. Bevor ich mit dir aber über das Spiel spreche und über noch ein paar andere spannende Themen, die unseren KSC gerade begleiten, möchte ich einfach noch ein paar andere Worte loswerden. Und zwar möchte ich mich zum Beispiel auch bei dem zahlreichen positiven Feedback bedanken, was uns bei Apple Podcasts erreicht. Dort könnt ihr den Podcast nämlich auch hören. Ich habe mich sehr gefreut über das Feedback und dort wird zum Beispiel auch gesagt, dass die Qualität unseres Podcasts immer besser wird. Das freut mich sehr. Wir möchten nämlich auch öfter senden und wollen natürlich euch dann ein so gutes Produkt wie möglich abliefern. Wir wollen versuchen, mehr zu senden. Also ihr sollt in Zukunft öfter von uns was hören. Wir versuchen da jetzt mehr Zeit reinzustecken in das Projekt und noch weitere spannende Gäste an die Strippe zu kriegen, was uns bisher, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz, heute haben wir keinen Gast, Boris und ich werden die Folge alleine aufnehmen, also ihr müsst mit uns beiden erstmal alleine Vorlieb nehmen, aber wir arbeiten natürlich daran, weitere spannende Gäste für euch an Land zu ziehen und können da hoffentlich auch bald wieder was verkünden. Mein zweiter Punkt, den ich noch loswerden will, bevor es dann losgeht, Boris wird dauerhaft bei mir in der Folge zu Gast sein, also du bist nicht nur Gast, Boris, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass du öfter hier zu hören bist. Hast du Bock zu, oder?
Auf jeden Fall. Das hat die ersten Male sehr, sehr Spaß gemacht und war auch mal schön, meinen eigenen Senf dazugeben zu können. Und wie gesagt, vielen Dank auch für die weitere Einladung. Und wie gesagt, das passt ganz gut, finde ich. Die Leute feiern es. Dazu auch nochmal von mir ein großes Dankeschön an dieses Feedback. Es ist alles nicht selbstverständlich. Und ich freue mich auf die weiteren Ausgaben und wie du schon gesagt hast, wir versuchen es öfter mal zu machen, beziehungsweise regelmäßig zu senden, viel über den KSC zu reden, hoffentlich nicht allzu viel zu brodeln, aber gut, heute starten wir leider mit einer Brodlerfolge und du hast schon gesagt, leider gibt es zu diesem Spiel gegen Regensburg nicht vieles Positives bis auf den Schlusspfiff, oder?
Ja, also es gab in der zweiten Halbzeit so ein paar spielerische Ansätze, die waren ganz okay, aber ich muss es einfach vorwegnehmen, wir müssen heute richtig abrotteln, weil das Spiel war richtig kacke in meinen Augen, muss man ganz deutlich zu sagen.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe die erste Halbzeit gesehen und es schien mir so, als ob wir da irgendwie nicht hinten rauskommen. Wir wurden sofort nach hinten reingedrückt, die Fans waren schon auf Gersbeck seinem Nacken, ohne dass er irgendwas getan hat. Und es ist schwierig zu erklären, weil wir die letzten drei Spiele ja so gut gespielt haben, dreimal verloren haben, auf dem Papier oder statistisch gesehen die bessere Mannschaft waren. Aber wieso haben wir es gegen Regensburg nicht geschafft, da mal aus dem Arsch zu kommen? Kannst du mir das erklären? Ich weiß es nicht. Ich stand da, ich saß da, ja. Also mit dem Kopf schütteln, ich habe immer noch Nackenschmerzen, ey, ich kann es mir nicht erklären.
Ja, ich habe mir das Spiel auch im heimischen Vogelbräu in Durlach angeschaut. Ich war am Wochenende mal wieder zu Hause und nach der ersten Halbzeit habe ich mir gleich ein neues Helles bestellt. Also ich habe erstmal auf den Schrecken, auf der Leistung erstmal noch ein zweites Bier gebraucht. Ich fand's auch echt, ich konnte es mir nicht erklären. Also wir haben in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht stattgefunden, meiner Meinung nach. Keinen Fuß vor den anderen gekriegt, keine zweiten Bälle gewonnen. Und die Mannschaft war wie ausgewechselt, ja. Also das hat mit der Leistung, mit dem Auftritt aus den vergangenen drei Pflichtspielen, wo wir meiner Meinung nach einen echt ordentlichen Auftritt gemacht haben, gar nichts zu tun gehabt. Also das war echt schockierend.
Ja, also das Ding ist, du erwartest einen KSC, der so gut gegen Hannover spielt, der so gut gegen Union Berlin gespielt hat, gegen Bochum auch noch, ich finde, ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und dann denkst du, okay, gegen Regensburg, die haben auch noch kein Spiel gewonnen, da muss es mal klingeln, auch vorne. Da müssen wir mal hinten gut stehen. Ja. Aber ja, schon wieder fangen wir uns so ein blödes Tor und vorne geht halt wenig. Es war für mich erstmal ziemlich gut zu sehen, dass wir wieder mit Goller und mit Hofmann gespielt haben, vor allem für Hofmann, der nach diesen turbulenten Tagen mal wieder spielen durfte. Logischerweise werden wir darüber auch noch nachher sprechen. Aber mit Hofmann, da hat man sich halt sofort schon gedacht, okay, heute muss mal der Groschen fallen, heute müssen wir mal ein Tor schießen, um da mal ein bisschen hinten wegzukommen. Aber auch er schien sehr, wie kann man es gut ausdrücken? Er sah sehr müde aus, nicht so spritzig, nicht so fresh. Und ich habe das Gefühl gehabt, bis zur zweiten Halbzeit, als Babacar Gaye mal reinkam oder als Dirk Carlsson ein bisschen mal Druck gemacht hat, ging halt vorne auch nichts. Also generell, also zu viele Ballverluste. Ja, wir haben irgendwie kaum Pässe an den zweiten Mann bekommen. Die ganzen Zweikämpfe haben wir nur verloren und wir haben mit den langen Bällen von Regensburg sehr viele Probleme gehabt. Und also keine Ahnung, jedes Mal hast du ja gesehen, dass ein Spieler von uns den Ball einfach Richtung ausschießt oder weit wegschießt, weil wir irgendwie diese Ordnung auf dem Platz nicht in die Reihe gekriegt haben. Und ich bin immer noch genervt. Ich kann es mir halt nicht erklären. Was soll der Scheiß? Ohne Witz. Also, siehst du, es wird ganz durcheinander. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es auch gesehen.
Haben wir uns irgendwie erfolgreich beruhigt gehabt vor der Folge, dachten wir, aber jetzt merke ich, du pochst schon wieder hoch.
ohne Scheiß. Das wird immer noch schlimmer. Also, Gott sei Dank, muss man jetzt schon fast sagen, ist Länderspielpause. Aber wie gesagt, es war halt schade, weil und das Ding ist halt, ich kann mich noch erinnern, letzte Saison, wir haben gegen Stuttgart gewonnen und sind ja dann auch mit hohen Erwartungen nach Regensburg gefahren und dort haben wir auch einen Nackenklatscher gekriegt, oder? War das dann?
Das war Regensburg war Tag 1, Spiel 1 nach dem Derby-Sieg, ja.
Absolut genau, richtig. Das war unter der Woche, ja.
Regensburg scheint es auch absolut nicht zu liegen. Also wenn man an die dunklen Stunden der Relegation damals auch zurückgeht, wo wir verloren haben oder der Platzsturm hinterher war. Das war ja auch gegen Jan Regensburg, da haben wir im Wildpark verloren. Also die liegen uns nicht. Wenn wir jetzt wieder genauso ein gleiches Spiel abgeliefert hätten wie oder genauso eine gleiche Leistung abgerufen hätten wie gegen Bochum oder gegen Union Berlin, hätte ich gesagt, gut, Mai, ist natürlich bitter. Also so kann es halt natürlich auch nicht weitergehen. Du kannst halt nicht 20 Spiele gut spielen und alle Spiele verlieren, da hast du auch nichts von. Wenn du einfach keine Tore vorne schießt, dann hast du einfach in der Liga verkackt, dann hängst du unten drin. Wir kommen natürlich jetzt auch schnell auf Philipp Hofmann zu sprechen, keine Tore. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, ihn von Anfang an zu bringen. Man hat schon irgendwie gemerkt, ihm fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit. Er war eigentlich, hat nicht so viele Zweikämpfe gewonnen, wie man es von ihm sonst gewohnt ist. Ich glaube, das hat Christian Eichner auf der Pressekonferenz im Anschluss des Spiels gesagt. Ich habe sie mir trotz des Frusts angeschaut. Normal bin ich so jemand, wenn ich so ein Spiel sehe, dann mache ich den Fernseher aus und will erstmal 2 Tage von Fußball nichts wissen, mindestens. Und versuche mich mit anderen Dingen abzulenken. Aber ich habe mir dann tatsächlich die Pressekonferenz angeschaut, einfach um zu sehen und zu hören, wie Eichner das sieht, wie Eichner das Spiel analysiert. Und ich weiß nicht, ich hätte ihn von Anfang an nicht gebracht. Wie siehst du das?
Ja, also das Ding ist halt, du musst irgendwie in zwei Richtungen denken. Für die Mannschaft ist es natürlich wichtig, wenn du weißt, okay, ich habe einen Philipp Hofmann, der für uns die ganzen Tore schießt, auf den wir bauen können. Aber dann wiederum denkst du halt daran, was momentan um die Personalie Hofmann passiert. Wir haben einen Babacar Gaye, wir haben einen Marco Djuricin, wir haben einen Malik Batmaz. Also es ist schwierig. Also ich habe mir persönlich halt gewünscht, dass sich das mal ein bisschen legt, diese ganze Schreiberei um ihn, diese ganzen Gerüchte, dass sich das mal endlich legt. Alle beruhigen sich und Hofmann kommt wieder und schießt für uns die Tore. Sobald ich gesehen habe, dass Hofmann für uns spielt, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, okay, Regensburg, Hofmann, ich hoffe, heute können wir mal wenigstens ein Tor machen und gewinnen vielleicht. Oder wenn es mal auf den Unentschieden kommt, auch okay, Hauptsache ein Punkt. Leider wird man halt im Nachhinein immer schlauer, oder? Also wir haben halt gesehen, Hofmann war halt nicht so fit, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Logischerweise war er neulich krank. Da ist es halt immer ein Problem, bis man da wieder auf seine hundertprozentige Fitness kommt. Und ja, ich fand es schade am Ende. Ich glaube, am Ende war Aichner bestimmt auch schlauer, dass man mit Babacar Gaye und vielleicht mit Juric in einer Doppelspitze besser das Spiel angefangen hätte und dann eventuell Philipp Hofmann gebracht hätte am Ende. Allerdings bin ich auch kein Bundesliga-Trainer, das wissen die Leute natürlich immer besser. Aber wir sind hier zum Bruddeln da und ich glaube, so hätte ich das getan, einfach um auch ein Zeichen zu setzen, dass es nicht nur um die Personalie Hofmann geht und wie es ihm gerade lieb ist, weil klar, er hat Vertrag, klar will er in die Bundesliga, aber man kann jetzt auch nicht so hin und her gehen die ganze Zeit. Also das hat wirklich uns allen auf den Kopf geschlagen ein bisschen. Das hat die ganze Situation um den KSC, die ganze Stimmung auch ein bisschen runtergebracht. Und da muss man auch mal hart durchgreifen und sagen, okay, er ist zwar auf der Bank, aber er wird trotzdem nicht spielen. Man kann auch sagen, wegen seiner Fitness wird er nicht spielen, weil er krank war oder sonstiges. Und dann gibt es in der zweiten Halbzeit diesen Elfmeter, den er dann nimmt. Und dann haben wir auch schon ein Vorgespräch gehabt. Es kann halt da auch in zwei Richtungen gehen. Weißt du, wenn Hofmann trifft, dann ist er wieder der Held, dann macht er das 1:1. Dann sind alle am Durchdrehen, sagen, jawohl, Hofmann ist wieder zurück. Trifft für den KSC und für Hofmann für sein Selbstvertrauen wäre das super geworden, hätte er getroffen.
Total.
Nach all dem Scheiß, was da abging, das wäre super gewesen für ihn. Ja, und dann kam es halt anders. Er nimmt sich den Ball, schießt, rutscht leicht weg. Man kann jetzt auch diskutieren, es lag an einem Ausrutscher oder vielleicht einfach auch schlecht geschossen.
Hast du gesehen, dass er während dem Schuss ausgerutscht ist? Ich meinte, es wäre danach gewesen, oder?
Ich habe mir die Wiederholung nicht angesehen, weil ich in dem Moment aufgestanden bin, um mir ein zweites Bier zu holen. Weil, dass der Fernseher noch lebt bei meiner Mama zu Hause, ja, das sagt alles. Das ist ein Wunder. Also das Ding ist aber, ich habe irgendwie geahnt, dass er den verschießt. Das ist das Problem. Ich habe irgendwie im Gefühl habe ich gehabt, irgendwas ist da nicht richtig. Der wird verschießen, keine Ahnung. Dann verschießt er.
Irgendwas.
Und ich stehe auch, also keine Worte. Ich bin immer noch jetzt rege ich mich schon wieder auf. Ey, so ein Scheiß, Mann. Ja.
Also vor allem, wenn der Torwart den festhält,
ist
sicher,
ja. Aber wie? Und das Ding ist, du hast einen Gondorf. Wir haben einen Gondorf, wir haben einen Vanicek. Gib denen den Scheißball und dann wichst er den rein. Aber wenn du einen Hofmann hast, der die ganzen Wochen lang Probleme hatte, der Gerüchte um sich hatte, ja, auf einmal war ein Umzugswagen vor seinem Haus gestanden, was ja auch nicht stimmte, dann kommt der KSC in die Quere und sagt, wir helfen dir, wir retten dir denn jetzt den Arsch und sagen der ganzen KSC-Familie, dass du auf den KSC fokussiert bist. Wir machen ein Interview mit dir. Hofmann kommt und sagt, ja, ich fokussiere mich auf den KSC, alles schön und gut. Zwei Tage später kommt eine andere Newspaper-Gesellschaft, die dann sagt, der Hamburger SV ist kurz vor einem Abschluss in einem Transfer um Philipp Hofmann. Und dann kommt wieder die BNN und Baden TV oder was weiß ich, wie die alle heißen und sagen, ja, nee, ist doch nicht. Und Kreuzer sagt, ist nicht und dies und jenes. Leute, also das ist zweite Bundesliga, da muss ein bisschen mehr Professionalität an Land kommen. Ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen abgesprochen wird, wie das da abgeht. Vielleicht ist auch Tischtuch auch zerschnitten gewesen, irgendwann mal zwischen Kreuzer und Philipp Hofmann oder wer da auch verantwortlich für war. Aber es hat halt einige Dinge nicht gepasst gegen Regensburg und unter anderem auch die Leistung von Hofmann, die leider nicht zu 100% war, wie wir sie uns alle gewünscht haben. Und der Elfmeter, ich weiß nicht, ob es richtig war, für Hofmann ihn zu schießen. Ich habe auch gerade eben nochmal bei BNN gesehen, der hat ein Interview gegeben, wo er sagte, da war nichts abgesprochen. Er ginge davon aus, dass er den Elfmeter schießt wie letztes Jahr. Ja, wenn halt nichts abgesprochen ist und einer den Elfmeter schießt, der nicht zu 100% selbstsicher ist, dann muss ich mich schon ein bisschen selbst hinterfragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterhin so eine wichtige Spielaktion, wo ich da die eigene Verantwortung übernehme, ob das dann auch Sinn macht. Also als Gondorf beispielsweise, als Kapitän, müsste man da mal einschreiten. Ich weiß nicht, ob vielleicht vorher mal in der Kabine abgesprochen wurde, ja, Hofmann schießt den Elfmeter und der schießt den Eckball und der Freistoß, bla bla bla.
Ja.
Also das ist halt meine Ansicht und es hat halt sehr vieles gestern nicht gepasst. Es war, wie gesagt, nicht nur Hofmann, da muss man die ganze Mannschaft kritisieren. Und ich hoffe, dass die mal viel analysieren werden und sich da mal zusammensetzen werden und sagen, okay, wir haben jetzt 3 Spiele in der Liga verloren, irgendwas muss sich ändern, ob es hinten ist, ob es vorne ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich meine, Rant over erstmal.
Also in einem Punkt sind wir uns einig, es kann so nicht weitergehen. Ja, also ich meine, du kannst nicht jedes Spiel sagen, oh, jetzt haben wir tolle Spielanlagen gehabt. Ich meine, ich fand unsere ersten 3 Auftritte bisher deutlich besser als vergangenes Jahr.
Auf jeden Fall.
Es waren nicht nur diese langweiligen, langen, hohen Bälle und irgendwann geht halt einer rein. Ich meine, wir haben viele Standardstore gemacht. Das ist per se nicht schlecht, aber spielerisch, was wir diese Saison abliefern, viel besser als vergangene Saison. Es ist der richtige Schritt. Man muss den Schritt jetzt halt einfach nur konsequent mit Eichner mitgehen und einfach geduldig bleiben. Ja, ich meine, klar, natürlich, irgendwann sprechen die Ergebnisse einfach eine eindeutige Sprache und du kannst jetzt nicht anfangen zu sagen, gut, spielen wir jedes Spiel toll, verlieren 1-0 und schießen kein Tor. Aber darüber können wir gleich auf jeden Fall nochmal weiter ausgehen. Aber meine Meinung zu Hofmann ist zum Beispiel, hat Eichner gesagt auf der Pressekonferenz, er hat riesen Respekt davor, dass er sich den Ball genommen hat. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie sie da in der Mannschaft untereinander kommunizieren, aber gerade so eine Personalie wie Hofmann, die so viel diskutiert wurde und die jetzt so viel Wirbel war und das lässt sich nicht eiskalt zurück, sonst hätte er sich in Hannover ja nicht auf die Tribüne gesetzt und hat gesagt, ich fühle mich nicht imstande zu spielen. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann nicht schlau war, einfach zu sagen, nee, du schießt den jetzt heute nicht, sondern den schießt jemand anders. Ich vermute einfach, sie wollten sagen, okay, wenn er trifft, dann ist wieder alles gut, gib ihm die Chance.
Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding,
weil er da Scheiße geschossen und jetzt ist die Kacke halt so, jetzt fängt sie wahrscheinlich noch mehr an zu dampfen, weil jetzt ist halt noch mehr der Buhmann als davor, was halt leider Gottes so ist.
Ja, ja, das Ding ist, es war halt do or die, ja. Entweder es geht nach rechts oder nach links. Also da ging nichts durch die Mitte, weißt du, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, wenn Hofmann den getroffen hätte, dann wäre er wieder der Held geworden, wir hätten wieder einen Schwung gehabt und dann am Ende hätte wahrscheinlich irgendein Babacar Gaye einen Fallrückzieher in den Winkel gemacht und 2-1 KSC, alle wären happy. Aber
den er ja noch versucht hat.
Ja, tatsächlich. Ja. Der hat noch mal ein bisschen akrobatisch eine Einlage reingehauen. Aber das ist. Babacar wird.
Dann würden wir jetzt hier sitzen und uns über einen 1-1 wahrscheinlich unterhalten und sagen: Gut, scheiß erste Halbzeit. Hoffmann hat getroffen, danach ausgewechselt, hat halt Fieber gehabt, whatever. Ja, aber Thematik. Ja.
Das Ding ist: Eine Sache muss man auf jeden Fall sagen. Wenn ein Hofmann in letzter Saison so viele Tore macht und so viel Aufsehen erregt, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Klar hat man immer den Wunsch, als Fußballer Bundesliga zu spielen. Und da hat auch jeder einzelne Staff-Member beim KSC Verständnis für. Aber wenn man in so einer Situation steckt, der KSC liegt hinten, man hat noch kein Tor geschossen und es geht um Punkte, dann muss man trotzdem einmal zurückstecken und sagen, okay, vielleicht mache ich einen Elfmeter gegen Sandhausen in 2 Wochen, aber lass jetzt trotzdem mal jemanden schießen, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat und ein bisschen fitter ist und einen klareren Kopf hat als ich. Also das ist das Einzige. Ich meine, ich verstehe Christian Eichner, wenn er sagt, ich habe Respekt vor. Ich meine, ich habe auch Respekt vor, dass er den Ball sich nimmt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man in so einer Situation ist. Und man muss auch sagen, leider so viele Beleidigungen von Fans erhalten hat. Nicht nur er, sondern auch seine Freundin bzw. Frau. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind. Ist auch egal. Aber das geht auch nicht. Wir können alle brudeln, wir können alle uns über den KSC und über die Mannschaft aufregen, aber beleidigen ist für mich trotzdem ein No-Go. Also wenn man so wüst beleidigen, auch in etlichen Gruppen anderer sozialen Medien, es kann es nicht sein. Also ich verstehe den Unmut vieler Fans und ich bin auch genervt darüber, aber das Ding ist, es sind halt A, nur Menschen und B, lesen all KSC-Spieler trotzdem die Nachrichten und die Medien, auch wenn sie sagen, tun sie nicht. Es geht nicht an einem spurlos vorbei und das macht halt auch einen Unterschied. Es ist so, ich habe es mit ein paar Ex-Profis absolut mal gehabt und das geht halt an einem nicht spurlos vorbei. Und wenn du dann halt so einen Druck auf dir hast und alles, ich meine,
vor allem klar, ist damit auch gar kein Golfen, ja. Also ich meine, du kannst natürlich konstruktive Kritik äußern, aber mit Beleidigungen ist gar kein Golfen, ja. Damit macht man sich selber zum Buhmann, weil es einfach auch unter aller Sau ist, weil man sich so einfach nicht benimmt, end of story.
Ja, und eben.
Dem Spieler, wie du gerade gesagt hast, hilft es noch weniger, weil wenn er das irgendwie durch irgendeinen Kanal mitbekommt oder irgendeiner ihm erzählt, so hey, guck mal, da haben bei Facebook Leute geschrieben, du bist ein Arsch.
Natürlich
kann er sagen, interessiert mich nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die charakterlich so stark sind, dass sie sagen, es interessiert mich wirklich nicht, was andere über mich schreiben. aber es ist halt einfach nur destruktiv und scheiße. Man kann konstruktive Kritik äußern, gar keine Frage. Ich kann damit zum Beispiel jetzt auch anfangen, wo wir gerade beim Thema Hofmann sind. Ich fand zum Beispiel sein Verhalten gegen Hannover einfach nur schlichtweg unprofessionell. Also wenn ich mich bei einem anderen Arbeitgeber bewerbe und habe dann da irgendwie, bin mit dem in Vertragsgespräche und es geht darum, wie viel Geld ich verdiene oder ob, keine Ahnung, whatever. Aber wenn ich mit dem Gedanken spiele, woanders zu arbeiten, dann rufe ich doch nicht bei meinem alten Arbeitgeber sag an und sage, yo, ich komme jetzt heute übrigens nicht mehr. Mal 3 Tage blau, weil ich bin gerade bei einem anderen am Verhandeln. Also klar, es sind halt Fußballspieler, aber ich fand das einfach schlichtweg unprofessionelles Verhalten von ihm. Punkt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt zu allem gibt's Gründe für. Ich meine, ja, schwierig. Also ich verstehe alle Seiten, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, wir als KSC, wir möchten einen Stürmer derart bei uns behalten, nicht nur, weil er uns hilft, vor den Tore zu schießen. Aber
ich darf es nicht falsch stehen. Ich kann es total nachvollziehen, dass er sagt, er möchte Bundesliga spielen, wenn er das Potenzial dazu hat. Das hat er offensichtlich. Genau. Ich meine, es ist überhaupt nicht verwerflich, danach zu streben, bei einem besseren Verein zu spielen, in einer höheren Liga zu spielen. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es ging mir einfach nur um die Art und Weise, wie er sich da in dem Moment verhalten hat. Ich kann das genauso gut nachvollziehen, dass er zu Union Berlin wechseln wollte, weil er da die Chance hat, Bundesliga zu spielen, weil er da die Chance hat, mehr Geld zu verdienen. Das sind alles persönliche Ziele, die man nachvollziehen kann. Und wenn er dahin gewechselt wäre, hätte ich ihm das auch nicht übel genommen. Der KSC hätte dafür ja auch die Summe X bekommen und dann hätten wir vielleicht noch adäquaten Ersatz gefunden. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber in dem Moment habe ich ihm diese einzelne Handlung halt eben übel genommen.
Das ja, das sagen. War, also wenn du weißt, das wird dein erstes Zweitligaspiel diese Saison, du willst gut starten und dein bester Stürmer sagt, ja, nee, ich fühle mich gerade nicht so gut. Auf der einen Seite hoch unprofessionell, aber dann hast du halt auch einen Sportdirektor, der sofort Öl ins Feuer kippt und dann sagt, er versucht einen Wechsel zu erzwingen und das live bei Sky. Das ist halt die zweite Seite dieser Geschichte. Wenn Oliver Kreuzer einfach gesagt hätte, ja, er fühlt sich gerade nicht gut, weil so viel um ihn gerade passiert, dann verstehen wir das. Aber wenn er dann sagt, er versucht einen Wechsel zu erzwingen, dann kreiert er ja noch mehr Feuer. Dann kreiert er ja noch mehr Feuer. Unnötig. Und das ist halt nun das Endprodukt Hofmann. Was momentan.
Das wiederum fand ich jetzt auch von ihm unprofessionell, das einfach in die Medien zu tragen. Ja, aber ich meine, wozu? Damit ist doch keinem geholfen. Das sind einfach vereinsinterne Dinge und die sollten einfach vereinsintern bleiben. Punkt.
Richtig, richtig.
Sobald was zu vermelden gibt, was pressewürdig ist, dann können sie da immer noch den Pressesprecher einschalten und sagen: Hey, jetzt kannst du mal hier die Medien informieren, wir wollen ein Statement rausgeben oder keine Ahnung. Aber das so unnötig in die Öffentlichkeit zu tragen, also sorry, ist ein totales Unding.
Danke, darauf wollte ich hinaus. Das ist genau das Problem gewesen, nämlich diese zweite Seite zu der Story. Ne? Aktion, Reaktion. Das ist das, was ich immer von meinem Vater gelernt habe. Grüße an der Stelle. Und wenn du halt einen Hofmann hast und dann Kreuzer, dann wird es so quasi ich will jetzt nicht sagen Streit, aber es ist ein Konflikt aus zwei Parteien, der über die Medien getragen wird. Ne? Und dann kommt ja das Banale dazu. Dann sagt man am Ende, okay, wir setzen uns zusammen, das haben sie getan. KSC kommt und sagt, wir machen jetzt einen schönen Bericht auf unserer Homepage, was wir wahrscheinlich noch nie gemacht haben, und zeigen der ganzen KSC-Fangemeinde, dass wir uns ausgesprochen haben und der Philipp Hofmann sich nur noch auf den KSC konzentriert.
Ja, das war ja auch ein feiner Move an der Stelle.
Und 48 Stunden später hieß es in den Medien dann wieder, Hofmann wäre kurz vor einem Wechsel zum HSV. Jetzt, Achtung, das kam jetzt weder von Kreuzer, noch von Hofmann, noch vom KSC. Das kam von einer anderen Berichterstattung.
Der Karius hat das geschrieben und dann hieß es da irgendwie aus einer vereinsinternen Quelle. Also.
Genau, und jetzt muss man halt erstmal nachdenken, okay, wer ist vereinsintern und wie sehr kann man dieser Quelle jetzt vertrauen? Und dann hat sich ja Kreuzer sofort dagegen gewehrt und dann auch wieder gesagt, es gab niemals irgendein Angebot, worüber man überhaupt mal nachdenken musste. Und da hat ja auch Christian Eichner, ich glaube, er war das in der PK dann gesagt, es kann nicht sein, dass er morgen ins Büro geht und dann sofort die Nachricht sieht, dass Philipp Hofmann irgendwie kurz vor einer Unterschrift beim HSV ist und er dann nicht mehr weiß, ob er überhaupt zum Training erscheint, beziehungsweise nichts davon gehört hat. Das ist halt alles querbeet, was da abgegangen ist. Es war so eine Achterbahnfahrt um Philipp Hofmann.
Das klingt für mich als Außenstehender halt auch so ein bisschen nach einem ziemlichen Bock, den sich dieses Medium da erlaubt hat.
Erstens hat sich ja der Verein den Bock gemacht mit dieser Geschichte vor dem Hannover-Spiel. dann hat sich ein relativ, sagen wir mal, nennenswertes Medium in der Region einen Bock geschossen. Die haben halt, wie gesagt, also KA News geschrieben, dass er wohl zum HSV ginge. Und das Ding ist halt, also für mich gibt es halt
Die werden schon ihre Quellen haben, sonst würden die das. Die werden wahrscheinlich schon ihren Grund gehabt haben, das zu machen, aber wenn da halt natürlich nichts dran war, dann kann man diese Quelle zumindest mal jetzt hinterfragen. Ja. Um es mal gelinde auszudrücken.
Schwierig. Es kann halt sein, dass die irgendeinen Informant hatten, wo eigentlich so gut wie immer alles gestimmt hat und dann auf einmal stimmt's nicht. Kann ja auch sein, dass in dem Moment ein Wechsel geplatzt ist und der KSC sich einfach selber schützen wollte. Wir werden es nie erfahren. Hauptsache, das Ding hat sich jetzt langsam mal gelegt und wir werden jetzt Philipp Hofmann langsam aber sicher wieder auf der Torliste stehen haben, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, um nochmal darauf zurückzugreifen, was Beleidigen und Kritisieren angeht, wir sind alles leidenschaftliche Fußballfans und wenn wir im Stadion stehen, denken wir uns auch manchmal, ey, was ein A... Das ist alles aus dem Effekt, aber wie gesagt, wenn man das mal im Stadion sagt, einmal so, ey, was ein Depp, dass er den nicht macht, oder wenn man auf Social Media geht, ihn persönlich anschreibt und sagt, dass er ein ... ist, weil er den Verein verlassen will, ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge und man sollte sich echt mal selber hinterfragen, ob man dann immer noch ein KSC-Fan ist oder ob man einfach nur ein, tut mir leid, Vollidiot ist, der keine Ahnung von Fußball und Menschlichkeit hat. Weil es geht nämlich darum, wenn ich einen Verein unterstütze und ich möchte, dass mein Team gut spielt, dann versuche ich denen doch eher mal Mut zuzusprechen, als dass ich ihm persönlich und seiner Frau oder wem auch immer schreibe, dass er ein nutzloser Blablabla ist und dass er sich doch aus dem Verein bitte verpissen soll. Weißt du, warum sollte ich das tun? Dann ist doch keinem geholfen, das hast du vorhin auch sehr gut gesagt und deshalb sage ich auch, es ist ein Unterschied, ob man einen Verein oder das Team oder einen individuellen Spieler kritisiert und sagt, der hat scheiße gespielt, oder wenn man ihn wirklich persönlich angeht und ihn dann beleidigt für das, was er eigentlich tut.
Solche Aussagen sind ja auch einfach echt so derart unter der Gürtellinie, dass man dem jetzt auch vielleicht nicht unbedingt mehr Raum geben sollte, als wir es ohnehin schon getan haben. Ich meine, wir haben das jetzt völlig zu Recht kritisiert in meinen Augen. Aber wer sowas schreibt, der ist ja einfach nur unterbemittelt und ich finde, dem muss man jetzt einfach nicht mehr Raum geben, als nötig ist an der Stelle. Macht man nicht in der Story und wer das tut, ich will jetzt auch nicht weiter ausfallend werden. und um Gottes jetzt selber anfangen, Leute zu beleidigen. Wir müssen trotzdem über so ein paar Tenöre sprechen, die es ja gibt. Es gibt ja so ein paar Experten, die sich dann nach so einem Schwächen wieder auftun und jetzt anfangen mit Eichner raus. Es gab ja zum Beispiel, Gott sei Dank nicht auf diesem Niveau, einige Fanfragen, die uns erreicht haben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zum Beispiel möchte der Kapstef auf Twitter wissen, wie wir es schaffen, trotz Fehlstart die Ruhe zu bewahren und nicht den echten Bruttlern das Feld zu überlassen. Wir haben jetzt ja gerade schon mal ein bisschen angefangen zu brutteln, aber es gibt ja noch viel schlimmere Kaliber außer uns zwei. Dagegen sind wir wahrscheinlich eher noch so Engel. Wir sind doch eigentlich alle überzeugt von Eiche und Co. und von dem Weg, der eingeschlagen wurde. Oder dann müssen wir jetzt auch gemeinsam mitgehen. Also ich pflichte ihm da total bei. Ich finde den Weg von Christian Eichner, den er eingeschlagen hat, total richtig. Ich werde auch den Weg weiter unterstützen. Ich finde, er ist immer noch absolut der Richtige. Die Frage, ob er der richtige Trainer sei und ob Oliver Kreuzer noch der richtige Manager sei, die stellt sich für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt mal überhaupt gar nicht. Ich finde, Eichner hat sehr vieles richtig gemacht. Ich fand auch die Transfers, die wir getätigt haben, gar nicht schlecht. Wenn man sich einen Goller anguckt, wenn man sich einen Heise anguckt, ich finde, die haben den ersten drei Spielen total gut überzeugt. Man muss das Regensburg-Spiel jetzt ausklammern. Das haben wir schon erläutert, dass es von meinem Leistungsniveau einfach scheiße war. Da braucht man nicht lange drum rumreden. Aber ich finde, den Weg, den Eichner eingeschlagen hat, ist für mich der absolute richtige. Ja, junge Spieler zu holen, dynamische Spieler auf der Außenbahn, mehr Druck zu machen, das Spiel einfach den Ball laufen lassen, selber die Initiative ergreifen, nicht mehr nur lange hohe Bälle reinschlagen und hoffen, dass von drei Stück einer zum Tor führt. Ich finde es immer noch ansehnlicher und ich finde, der Weg ist absolut der richtige und ich finde, Eichner ist auf jeden Fall immer noch der richtige. Und meiner Meinung nach sollte man den Weg jetzt nicht sofort anzweifeln, nur weil wir jetzt in drei Spielen verloren haben und kein Tor geschossen haben. Ich meine, dass es so nicht weitergehen kann vom Ergebnis, ist auch jedem klar. Aber ich finde, man muss jetzt einfach, so wie Eichner das gesagt hat, jetzt in der Länderspielpause, die jetzt wie gerufen kommt, das analysieren, sich auf alte Stärken berufen, die wir in den ersten drei Spielen gezeigt haben, hoffen, dass Hofmann wieder zu fit kommt, dass er wieder seine alte Form erreicht, dass er einfach wieder die nötige Spritzigkeit entwickelt, die er auch vergangene Saison schon hatte, dass er gesund bleibt. Und ich glaube, wenn das alles eintritt, dann glaube ich, dass wir das Ruder auf jeden Fall noch rumreißen können.
Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Wollen wir mal nicht vergessen, dank Aichner konnten wir uns erstmal stabilisieren. Und wir haben auch letztes Jahr, wie gesagt, oder letzte Saison, die Klasse gehalten. So. Und es ist halt ganz wichtig auch zu erkennen, dass wir jetzt einen Trainer haben, der viel mehr auf die Jugend setzt und auch mal ein bisschen was im Verein bewegt. Also wir haben erstens unsere alten Leute von damals 2007 zurück in den Verein geholt, die entweder im Scouting-Bereich oder im Jugendbereich arbeiten. Wir haben einen Verein oder eine Mannschaft jetzt geformt, die in der Vorbereitung sehr, sehr gut zusammengespielt hat, die in den ersten drei Spielen sehr vielversprechend auf dem Platz agiert hat und auch für uns, also oder uns Fans ein Zeichen gegeben hat. Wir brauchen uns erstmal keine Sorgen zu machen, das wird schon. Das sieht sehr gut aus. Und ich meine, wir haben doch vorhin auch drüber gesprochen, wir haben sehr, sehr gute Spiele gesehen, wir haben auf dem Papier viel besser gespielt als der Gegner, hatten leider Pech vorm Tor, aber so ist das nun mal. Und deshalb habe ich ja auch öfter mal gesagt, trust the process, einfach dem Prozess mal vertrauen und einfach weitermachen, nicht aufgeben, weitermachen und irgendwann mal wird der Groschen fallen. Okay, gegen Regensburg haben wir scheiße gespielt, aber am Ende war es halt auch nur 1-0 und hätte man den Elfmeter getroffen, wäre es 1-1, dann hätten wir heute vielleicht über was anderes gesprochen und langsam gesagt, okay, der KSC steigert sich. Es ist halt dieses Ding wegen Regensburg, weil wir das Spiel gesehen haben und das Spiel war halt nicht gut. Aber ich bin trotzdem der Meinung, und ich werde das auch nochmal sagen, Aichner ist der richtige Mann. Er kennt den Verein, ja, er absolut. Spricht die Sprache der Kabine, er weiß, wie man mit den Spielern umgeht. Und ich finde, dass jetzt nach einem Spiel, wo wir zwar scheiße gespielt haben, aber halt auch nur 1-0 und nicht irgendwie 6-0 verloren haben, dass man jetzt sofort schon den Trainer irgendwie an Pranger stellt, finde ich, ist nicht in Ordnung, ist nicht fair, auch ihm nicht gegenüber, weil er tut halt so viel für die Mannschaft und er weiß halt auch, wie er an die Mannschaft rankommt. Dann haben wir halt mal einen schlechten Tag erwischt, aber dass man jetzt schon irgendwie über Christian Aichner oder das Trainerteam diskutieren muss oder das überhaupt mal anspricht, dass ob er der Richtige ist oder nicht, finde ich, ist gerade nicht angebracht. Und wie gesagt, zu der Frage von dem Herrn aus Twitter, ich kann mich jetzt an seinen Namen leider nicht erinnern, aber man muss den Weg gemeinsam weiterhin gehen. Wenn man jetzt irgendwie anfängt, über den Trainer zu diskutieren und den Trainer zu wechseln, dann machst du noch mehr Unruhe. Dann kommt noch weniger Stabilität rein. Und dann bist du am Ende Letzter und steigst irgendwie nach 20 Spieltagen schon eigentlich ab. Also das kann es halt auch nicht sein. Und ich würde weiterhin sagen...
Das wird auch nicht passieren, glaube ich. Also wir brauchen...
Nee, wird nicht passieren.
Teufel an die Wand malen, aber...
Nein. Ja. Also es muss gesagt sein, einfach nur mal, um einen Strich jetzt drunter zu machen, Aichner muss bleiben, soll bleiben und soll jetzt nicht in Frage gestellt werden. Und ich glaube, da sind wir beide uns einig.
Ich finde auch, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das knüpft gerade quasi sofort an die nächste Frage an, die uns ein Twitter-Fan auch geschrieben hat. Und zwar schrieb Yellow, wie wir die Transferphase bewerten und ob Kreuzer eine Zukunft beim KSC hat, in Klammern Nachfolger Mutzel oder Franz. Ich glaube, Michael Mutzel ist beim HSV gerade fest im Sattel und wo Mike Franz arbeiten wird, wollte oder konnte er uns noch nicht verraten in der Folge, als er bei uns zu Gast war. Ich habe es angedeutet, ich bin eigentlich mit der Transferphase ziemlich zufrieden. Ich finde, wir haben uns punktuell gut verstärkt mit jungen Spielern, die Potenzial mitbringen, die sehr viel Potenzial mitbringen, die das zum Teil auch schon gezeigt haben. Zum Beispiel Robin Bormuth bei Fortuna Düsseldorf schon Bundesliga-Luft geschnuppert hat und Benjamin Goller bei Werder Bremen auch schon einige Bundesligaspiele auf dem Buckel hat und da schon gezeigt hat, was er kann, auch schon Champions League gespielt hat sogar. Ich glaube, dass wir mit den Transfers uns bereichert haben, dass wir den Kader verbessert haben. Ich finde, wir haben eine bessere Mannschaft als vergangenes Jahr, mit der man absolut in der zweiten Liga sich nicht verstecken muss, was die Leistungen ja auch gezeigt haben, was so die Ergebnisse noch nicht gezeigt haben. Und von daher bewerte ich da die Arbeit von Oliver Kreuzer erstmal eigentlich positiv. Wie siehst du das?
Ja, absolut, weil nämlich, das ist wie gesagt auch das Gleiche mit dem Trainer. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, wir haben sehr gut gespielt. Also das Team an sich ist schneller geworden, um das mal einfach zu sagen. Also schneller und jünger, das ist, ja, was,
schneller
wir
und gefährlicher.
Das ist, was wir bekommen haben. Und gefährlicher.
Schneller, jünger und jetzt, gefährlicher und, in meinen Augen.
Genau, genau. Und ich bin auch zufrieden mit Kreuzer seiner Arbeit. Und das ist, wie gesagt, wieder das eine, wo ich sage, warum hacken jetzt wieder alle auf Kreuzer rum über die Kaderzusammenstellung, wenn Kreuzer nicht derjenige ist, der entscheidet, welcher Spieler kommt und welcher Spieler geht. Das ist eine Kooperation aus Trainer, aus Finanz und aus Sportmanager. Ich meine, Kreuzer geht nicht einfach hin und sagt, ich will den und den und den Spieler. Sondern da gibt es ein Ding, da gibt es Meetings, ja, mit dem Trainerteam, mit dem Präsidium, und dann wird da ausdiskutiert, welcher Spieler passt in das Profil. Wer hat denn überhaupt die Skills und die Qualität für uns und wer ist bezahlbar? Ich meine, die letzten Saisons hatten wir Alois Schwarz, der hat auf erfahrene Leute gebaut und dann hat man eben erfahrene Spieler geholt. Dann hat man es geschafft aufzusteigen und dann hast du halt eben den Salat und du hast alte Spieler in der zweiten Liga und damit kannst du halt nichts anfangen. Das ist nicht nur Kreuzer seine Schuld gewesen, sondern da hat auch Alois Schwarz zu beigetragen. Und dann hat man jetzt endlich versucht, neue Spieler zu holen. Die sind jünger, die sind schneller, die sind frischer, die haben viel mehr Gefährlichkeit. Und das hat man jetzt. Und das ist halt auch wieder das Ding, wo Aichner und Kreuzer gemeinsam kooperiert haben und eben einen Kader zusammengestellt haben. Mit diesen Mitteln, die wir hatten, diese limitierte Mittel mit Finanz und alles drumherum, wir haben jetzt auch nicht eine große Brieftasche, die wir aufmachen können und einfach so das Geld hin und her schmeißen können. Das geht halt nicht. Wir sind immer noch der KSC und das müssen einige einige Fans begreifen. Und wie gesagt, um es nochmal abzuschließen, ich finde, wir haben einen Kader, mit dem wir im Mittelfeld der zweiten Liga am Ende der Saison landen können. Man muss jetzt nur noch an der Mentalität arbeiten. Und dann sollte das, glaube ich, am Ende reichen, oder?
Absolut, absolut. Du sprichst ja auch die Finanzen an. Also ich meine, der KSC war ja schon vor Corona finanziell alles andere als auf Rosen gebettet, um es, glaube ich, mal diplomatisch auszudrücken. Und ich finde, mit dieser ganzen Corona-Krise, die ja sehr viele Vereine betrifft, das haben wir auch schon hinlänglich diskutiert und besprochen, ich finde, dafür waren die Verstärkungen echt gut, ja. Ich meine, wir können jetzt auch mal zum Beispiel über die Verpflichtung von Daniel Gordon sprechen. Ja, die wir können natürlich da nur mutmaßen und wissen nicht, woran das jetzt tatsächlich gelegen hat, warum er nur so spät verpflichtet wurde. Aber die Verpflichtung hat ja auch erst stattgefunden, nachdem man einen Marlon Dinger zum Beispiel an den ersten FC Bruchsal ausgeliehen hat, in die, keine Ahnung, Landesverbands, was auch immer Liga, also in keiner Liga, in der er, würde ich mal behaupten, nennenswerte Spielpraxis sammeln kann. Die ihn zumindest mal auf seinem Weg zum Fußballprofi weiterbringt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das hat jetzt natürlich von außen so den Anschein erweckt, man konnte sich jetzt einen Daniel Gordon nur leisten, weil man einen Marlon Dinger von der Gehaltsliste streichen konnte und den nach Bruchsal verleihen. Vielleicht mag es dafür andere Gründe geben, das wissen wahrscheinlich nur Vereinsinterne besser als wir. So hat es den Anschein bei mir erweckt. Und falls das der Fall sein sollte, dann weißt du, wie schlecht es um unsere Finanzen gerade steht. Ja?
Auf jeden Fall. Also zum einen muss man sagen, wenn du den Daniel Gordon jetzt über den gesamten Sommer eigentlich verpflichten wolltest, es aber finanziell nicht geht, zeigt das ja schon, dass man auf ihn eigentlich setzt. Und das jetzt nicht nur als Standby-Profi für diese Saison, sondern auch als Wichtigkeit oder als Person für die Kabine, weil er nochmal auf die Jungs einpushen kann. Er ist im Verein schon mehrere Jahre und Bormuth nennt ihn jetzt schon Vereinslegende. Also es ist halt irgendwo eine wichtige Personalie, auf die man halt setzt oder baut, wenn es darum geht, das Letzte nochmal aus einem Team zu kitzeln. Aber wenn man dann jetzt davon redet, dass man auf die Jugend baut, einem Jugendspieler einen Profivertrag anbietet und ihn dann in eine unterklassige Liga verleiht, um dann einen Gordon zu finanzieren. Oh, schwierig. Schwierig. Ich weiß, dass der KSC eine Kooperation mit Bruchsal hat, aber wenn man in der zweiten Liga spielt und einen Spieler hat, der Minuten braucht, der ein bisschen mehr Erfahrung braucht, dann schaue ich doch lieber in die dritte Liga oder so oder Regionalliga. Aber dass man jetzt da zum FC Bruchsal geht und ihn dann dort verleiht, ich weiß nicht. Also ich möchte den FC Bruchsal auch nicht runterreden oder so, aber trotzdem, es ist schwierig, auch den Fans oder allen anderen zu verkaufen, dass du einen Marlon Dinger dann da halt hinschickst, oder?
Ja, also uns hat ja auch die Fanfrage erreicht, ich kann es ja gleich anschließen, das passt sehr gut, was wir denn von der Spielvereinigung oder von dieser Kooperation mit dem 1. FC Bruchsal halten würden, wie wir die beurteilen. Und ich muss jetzt sagen, ich kenne den 1. FC Bruchsal jetzt nur vom Hörensagen. In Bruchsal hat mein Cousin lange Zeit gewohnt, der jetzt auch vergangene Sendung bei uns zu Gast war. Das ist das Einzige, was ich mit Bruchsal verbinde. Mit der Fußballmannschaft dort nicht. Ich sehe jetzt gerade, die haben die beiden vergangenen Spiele auch verloren gegen Freiberg und Lörrach in der, wo spielen die? Mittelbaden. In der Oberliga Baden-Württemberg spielt die Herrenmannschaft laut FUPA. Also, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob speziell Bruchsal toll ist. Ich kann nur sagen, dass für mein Befinden eine Kooperation mit einem Oberligisten wenig Sinn macht, wenn du Spieler hast, die du eigentlich zu Profis heranwachsen lassen möchtest. Ja? Also was bringt es einem jungen, talentierten Spieler in der Oberliga zu spielen? Gut, ich meine, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon so Vereine wie Reutlingen, die waren mal groß, aber ich glaube, so wirklich wertvolle Spielpraxis können die vielleicht noch in der Regionalliga, aber eher noch in der dritten Liga sammeln, die mittlerweile eigentlich ziemlich gut bestückt ist, ja, in der ziemlich hochkarätige Vereine spielen, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, was die Kooperation mit dem 1. Bruchsal bringen soll, ob man da einfach sich versucht, irgendwie einen unterklassigeren Verein heranzuziehen, mit dem man dann aufsteigen möchte und mit dem man dann einfach mehr machen möchte. Aber ich glaube, sonderlich wertvoll kann die Station 1. FC Bruchsal für einen talentierten KSC-jungen Profi nicht sein.
Das ist halt das Endergebnis, wenn man die zweite Mannschaft abmeldet.
Ja.
Und dann hat man halt nur noch eine zweite Mannschaft als Fanmannschaft. Nichts gegen die Fanmannschaft. Das, was sie momentan abliefern und wie sie das alles machen, finde ich super. Respekt und geil und alles. Aber
wenn ja, cool, dass es die gibt, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Aber das ist eben der Nachteil gewesen, wovon wir halt auch alle ausgehen mussten, dass wenn wir mal Jugendspieler haben, die Potenzial haben, aber dann keinen Platz in der Profimannschaft haben, die du am Ende halt leider nicht mehr halten kannst, deshalb gibst du die dann halt ab und mit großer Wahrscheinlichkeit werden diese Spieler es dann nicht schaffen, irgendwo im Profibereich weiterhin Fuß fassen zu können. Und das mag vielleicht auch ein Problem sein, warum man Jugendspieler in der Zukunft nicht mehr so einfach halten kann, wie es vorher möglich war. Und deshalb hat man jetzt erstmal eigene oder viele Jugendspieler einen Vertrag angeboten, dass sie Profi werden. Und wir haben ja auch sehr viele Spieler hochgezogen. Aber für mich ist es schwierig nachzudenken, wie man das oder schwierig, sagen wir mal, aufs Papier zu kriegen, wie man in der Zukunft mit den Jugendspielern gemeinsam zusammenarbeiten möchte im Profibereich. Weil irgendwann mal hast du halt eine komplette KSC-Mannschaft und da kannst du halt keine weiteren Spieler mehr von unten hochziehen, da ist kein Platz mehr oder man braucht ältere Spieler. Was machst du denn mit den Jugendspielern? Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass ein Marlon Dinger zum 1. FC Bruchsal ausgeliehen wird, dann denkt man als Außenstehender halt schon, dass da vielleicht sogar Potenzial verschwendet wird. Kann man das so sagen? Ist halt ein schwieriges und heftiges Statement, aber
ja.
Das ist halt das Ding. Ich meine, ich habe jetzt von Marlon Dinger nicht viel im Profibereich halt schon gesehen. Er hat jetzt auch nicht so oft gespielt, aber ich weiß, dass er ein Spieler ist, der schon weiß, was er tut und er auch auf jeden Fall Potenzial hat, im Profibereich Fuß fassen zu können. Allerdings war halt jetzt einer der Spieler, der wenig Glück hatte und nicht von Eichner oder Eichner nicht mit ihm geplant hat. Das Ding ist halt, wie wird sich das jetzt auf ihn auswirken? Weißt du, wenn er weiß, ich spiele jetzt mit dem KSC, ich reise hierhin, reise dahin, ich bin Profi und auf einmal spielst du in Bruchsal. Es ist halt auch so eine Mentalitätssache eines Spielers.
Vielleicht hat das auch persönliche Gründe und wir wissen das nicht. Vielleicht wollte er auch einfach in der Region bleiben und ich kann es einfach nicht sagen. Aber ich glaube halt einfach, dass zum Beispiel in der Regionalliga zum Beispiel die Qualität schon einfach deutlich höher ist, will ich mal behaupten. Und vielleicht da eine Station vielleicht doch sinnvoller für ihn gewesen wäre. Aber gut, im Endeffekt weiß es nur er selbst und der Verein weiß selbst, was da abgelaufen ist. Wie gesagt, eine Spielkooperation ist per se gar keine schlechte Idee mit einem unterklassigen Verein. Die Frage ist halt nur, inwieweit die Leute oder die jungen Profis, wie weit die Station ihnen weiterhilft, wenn es um reine Spielpraxis geht. Mai dann ja, aber es gibt sicher bessere Methoden, um junge Spielern Spielpraxis zu geben, indem sie einfach höher spielen.
Auf jeden Fall. Also ich wünsche ihm nur alles Gute. Ich hoffe, dass er unverletzt zurückkommt und dass er in Bruchsal die Minuten kriegt, die er verdient und diese Erfahrung bekommt oder so viel wie möglich Erfahrung bekommt, Spielpraxis bekommt. Und hoffentlich sehen wir ihn dann wieder im KSC-Trikot nächste Saison. Ja. Das ist alles, was wir ihm wünschen und sagen können. Und so viel auch zu Mal und Länger.
Ja, genau. Können wir dieses Thema abschließen? Über ein paar einzelne Akteure können wir auch noch sprechen. Und zwar hat uns auch die Fanfrage erreicht von dem Simon, der wollte wissen, wie wir denn die Leistungen bisher von Fröde, Tiede und Kobalt bewerten. Er meinte da eine Stagnation im Leistungsniveau zu sehen. Wie beurteilst du das?
Schwierig. Also, ich muss sagen, ich fand Tiede ziemlich gut, eigentlich.
Der Tiede also ist halt jemand, der nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, über fußballerische Klasse kommt, sondern der überzeugt halt mit Einsatz meistens. Ja, also der haut sich halt meistens in jeden Zweikampf rein und der ist jemand, sag ich mal, den man nicht extra motivieren muss, so hat es mein Eindruck.
Genau. Also er beißt sich halt rein und das ist halt, was man auch sehen will. Wenn ich einen Spieler sehe, der vielleicht nicht gut spielt, aber trotzdem alles versucht, damit der Verein oder das Team erfolgreich am Ende dasteht, dann ist das für mich akzeptabel. Und das Gleiche gilt auch für Fröde. Und Fröde hat bei mir sowieso Legendenstatus nach seinem geilen Traumtor gegen den VfB Stuttgart. Aber
nee, also, den Gomez-Schlenzer.
Ja, Mann, ey. Aber auch wenn Frödinho weiterhin so gut spielt, also das heißt gut, also er ist halt unser defensiver Mittelfeldmann und steigert sich halt schon viel rein. Ja, Kämpfer.
Er ist halt ein Abräumer. Ich finde, er ist ein Kämpfer. Er ist halt unser so irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, er ersetzt ihn 1:1, aber es ist so ein bisschen der Peitz-Nachfolger auf der Position. So jemand, der halt einfach sehr zweikampfstark ist und über den Kampf geht. Ja? Ich meine, er ist nicht derjenige, der dafür zuständig ist, jetzt die genialsten Pässe nach vorne zu spielen und der Meister der Spieleröffnung zu sein. Er ist einfach derjenige, der den Riegel vor der Abwehrkette vorschiebt, ja, der dann den Ball holt, Wanicek auflegt und der dann jetzt eine Spielidee hat, was ja sehr oft gut funktioniert hat bisher, finde ich. Und von daher würde ich jetzt bei einer Stagnation, finde ich jetzt auch ein bisschen zu hart. Fröde ist einfach ein stabiler Profi, der halt durch seine Spielart eher nicht so auffällt. Ja? Er ist halt derjenige, der einfach die Zweikämpfe holt, die zweiten Bälle gewinnt und die verteilt. Und das ist sein Job. Und dann ist es nicht sein Job, unbedingt jetzt bei jeder Aktion mit nach vorne zu rennen und der torgefährlichste defensive Mittelfeldspieler der Liga zu sein. Sondern er ist einfach dieser stille Kämpfer im defensiven Mittelfeld. Und ich finde, die Aufgabe erfüllt er zufriedenstellend.
Ja, richtig. Und das Gleiche gilt auch für Kobalt, der jetzt noch etwas jünger ist und noch viel mehr
Erfahrung sammelt. Der noch sehr jung ist, muss man sagen.
Ja, aber auch er, ich meine, nicht jeder Spieler geht mit 100% Perfektheit irgendwie oder Perfektion vom Feld runter. Ich meine, jeder wird Fehler machen. Und wenn Kobalt einen Fehler macht, dann macht halt Kobalt einen Fehler. Wenn Bormuth einen Fehler macht, ist es auch so. Jeder Spieler macht einen Fehler, auch wenn er mal einen Ball nicht richtig abspielen kann oder stoppen kann oder wenn er mal übers Tor schießt, ist doch scheißegal. Fehler sind Fehler. Ja. Und bei Kobalt finde ich auch, da geht's halt weiter nur nach oben. Ich finde nicht, dass der irgendwie jetzt irgendwie stagniert oder sonstiges, aber also ich habe irgendwie ein gutes Gefühl mit Kobalt und Bormuth in der Innenverteidigung. Da greift das Zahnrad immer besser ineinander und ich bin halt auch eher Optimist und nicht Pessimist, also bei mir ist immer das Glas halb voll.
Gute Einstellung.
Ja, auf jeden Fall und nochmal auf die drei Spieler zurückzugreifen, die Simon angesprochen hat, Kobalt, Fröde und Und Tide, das sind Spieler, die sich reinbeißen, die spielen wollen, die es auch verdienen zu spielen. Und ich sehe da jetzt überhaupt keinen Grund, irgendwie zu sagen, dass da keine ja, Verbesserung der Leistung zu sehen ist. Also wenn, dann wird es über die Saison immer besser. Vielleicht wird es mal ein bisschen schlechter, aber es sind Spieler, da ist noch viel Potenzial zu sehen, vor allem bei Cobalt. Und ja, das ist halt meine Meinung dazu. Wen ich auch noch hervorheben mag, ist unser Kapitän Jerome Gondorf, der sich wirklich in alle Zweikämpfe reinbeißt, auch wenn es sein muss, sich eine gelbe Karte holt, mit dem Gegner sich mal eklig anlegt, dass wir nicht nur der liebe KSC sind, sondern dass wir auch mal ein bisschen, ja, böse sein können, sagen wir mal auf gut Deutsch, oder mal richtig, ja, abgezockt halt, ne? Dass wir mal ein bisschen mehr Feuer reinkriegen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Man muss halt manchmal auch ein Arschloch sein, um Spiele zu gewinnen. Und Gondorf verkörpert das sehr gut. Fröde auch manchmal, ja, aber jetzt wie gesagt Gondorf. Und genau, Ekligkeit, die brauchen wir. Und Jerome Gondorf bringt uns das auch. Und auch er hat sich verbessert und kommt zu mehr Abschlüssen und findet immer besser in sein eigenes Spiel. Und bin auch der Meinung, dass es eine sehr gute Verpflichtung war.
Ja, bei Cobalt, der ist ja noch 23 Jahre jung. Das ist ja für einen Fußballprofi noch nicht so alt. Ich finde, da kann man noch mal so ein bisschen sich in Geduld üben. Ist ein junger, talentierter Innenverteidiger, der auf jeden Fall noch mehr Erfahrung sammeln muss. Gar keine Frage, was in dem Alter aber auch total keine Schande und total normal ist in meinen Augen. Bei dem würde ich einfach sagen, schauen wir mal, wie der sich weiterentwickelt. Ich würde jetzt nicht von einer Stagnation sprechen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen zu tief oder zu wird ihm vielleicht nicht so ganz gerecht. Jetzt können wir mal gucken, wie sich die Saison überentwickelt und vielleicht am 17. Spieltag nochmal über ihn sprechen, wenn er dann nochmal eine halbe Saison auf dem Buckel hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich da auch zupflichten.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hat uns noch die Frage erreicht, ob wir glauben, ob es noch weitere Transfers geben wird. Ich glaube, diese Frage hat sich übrig, weil morgen ist der Transferschluss, oder?
Montag, ja. Also ich Montag, bin, ja. Wir kriegen keine neuen Spieler mehr und es wird uns auch keinen Spieler verlassen.
Aber die Frage hätte ich auch gestern genauso beantwortet, weil ich glaube, finanziell macht das einfach bei uns gerade auch gar keinen Sinn und ist einfach auch nicht möglich. Und wir haben es ja beide schon hinreichend analysiert, warum wir glauben, dass wir mit dieser Mannschaft die Klasse auf jeden Fall zumindest mal halten werden. Ich würde jetzt gar nicht irgendwie den großen Kopf verlieren, weil wir jetzt 3 Spiele verloren haben, dass wir ja noch nicht mal ein Tor geschossen haben, ist natürlich bitter. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dieser Mannschaft, also ich glaube, ich will es anders ausdrücken, ich glaube, diese Mannschaft ist zweitligatauglich. Ich finde, das haben wir gesehen anhand der Leistung, die sie abgerufen hat. Wir müssen Eichner vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben, Hoffmann mehr Zeit geben, wieder fit zu werden. Djuricin wird wahrscheinlich auch nochmal seinen Durchbruch schaffen, da bin ich mir sicher. Babacar Gaye hatte bisher einfach auch Pech, das muss man auch mal sagen. Sein Kopfball gegen Bochum ans Lattenkreuz, der kann auch reingehen. Dann sieht die Sache anders aus. Ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Die Mannschaft hat bisher ansehnliche Leistung gezeigt, wenn man das Spiel gegen Regensburg jetzt mal ausklammert. Es war vorne viel Pech dabei, aber ich glaube, das Glück des Tüchtigen wird uns auch bald ereilen und ich sehe das eigentlich eher positiv, das Ganze. Geben wir der Mannschaft jetzt noch mal ein bisschen Zeit über Länderspielpause, schauen wir uns das Spiel gegen Sandhausen an und dann werden wir sehen, wo wir dann stehen.
Jo, bin ich auch deiner Meinung, wir sollten die Mannschaft unterstützen, auch in schwierigen Zeiten. Und genau, ich hoffe, dass wir gegen Sandhausen wieder in die Spur finden. Länderspielpause sollte mal gut genutzt werden. Wir haben noch ein Freundschaftsspiel gegen Mainz 05. Die haben jetzt auch nicht den größten Lauf in der Bundesliga momentan. Da kann man auch nochmal vielleicht ein bisschen
das ist aber auch diplomatisch ausgedrückt, nicht den größten Lauf für Scheiße.
Ja, wie gesagt.
3 Spiele, 0 Punkte, 2-11 Tore.
Ja, ist halt nicht gut. Also,
können Sie beim FC Schalke bedanken, dass Sie nicht Letzter sind.
Ich wollte gerade sagen, es gibt halt Scheiße und dann gibt es noch Schalke 04. Das ist ein ganz anderes Level. Ja, ja. Aber ja. Das sei mal gut, dahingestellt.
Es ist ja per se, um auf den Test zurückzukommen, ist es ja per se nicht schlecht, mal gegen den Bundesligisten nochmal zu testen. Nichtsdestotrotz sind da ja Spieler dabei, die wissen, wo das Tor stehen und die nicht zu Unrecht Bundesliga spielen. Gerade zeigen sie es eher nicht, dass sie Bundesliga-reif sind. Per se kann man davon ausgehen, dass sie es eigentlich schon sind. Sicherlich ist dieser Test gar nicht schlecht. Ich persönlich werde die Länderspielpause dazu nutzen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Natürlich werde ich mich weiterhin, wie sonst auch immer, über den KSC informieren und sämtliche Medien, die sich mit dem Verein beschäftigen, konsumieren. Aber ich versuche, ein bisschen Abstand zu gewinnen, die Länderspielpause zu nutzen, mich nicht weiter aufzuregen über diese Scheißniederlage gegen Regensburg. Und ein paar andere Dinge unternehmen, vielleicht in die Berge fahren, je nachdem, wie Corona das jetzt erlaubt. Muss ich mich da nochmal schlau machen. Aber auf jeden Fall versuchen, so gut es geht, den Kopf frei zu kriegen und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Was machst du so in der Länderspielpause?
Das ist eine gute Idee. Was werde ich machen? Ja, ich werde nicht viel machen. Bei uns geht die Saison nach der Länderspielpause los in Gibraltar. Ich bin ja selber Schiedsrichter. Und da werden wir, ja. Genau, da werden wir weiterhin trainieren, uns fit halten. Was werde ich noch so machen? Ich müsste eigentlich, wie gesagt, noch nach Madrid fahren diese Woche. Ich darf meinen neuen Pass abholen aus der kroatischen oder vom kroatischen Konsulat. Wer es nicht weiß, ich bin kroatischer Staatsbürger. Ja, und ich darf dann dort diese lange Reise wieder auf mich nehmen. Ansonsten werde ich, wie gesagt, ein paar Länderspiele schauen, gucken, was da so abgeht. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Freund einer Länderspielpause. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Irgendwie
nee, ist es ja,
langweilig.
Länderspiele Ahnung, interessieren mich wirklich erst dann, wenn ein Großturnier ansteht. Also da bin ich, ich weiß nicht. Also da fieber ich so sehr mit meinem Verein mit und mich kickt so eine Nations League auch null. Für mich sind Länderspiele echt erst interessant, wenn auch der letzte Erfolgsfan sich sein Deutschland-Trikot überstreift oder der letzte Mitläufer hier Fahnen raushängt und es ist wieder WM oder EM oder so. Erst dann bin ich wieder so richtig von Länderspielen und von Nationalmannschaftsfieber gepackt. Aber davor lässt mich das eher kalt.
Ja, eben. Also diese ganzen Freundschaftsspiele und so ist nicht mein Bier. Ansonsten keine Ahnung, nicht viel vor, einfach weiterhin hoffen, dass wir wieder die Spur finden. Das Ding ist halt, jetzt liegt diese Niederlage da rum und wir können halt erst in 2 Wochen wieder was tun, um diese Niederlage vergessen zu machen. Das ist halt eines dieser Dinge, wäre halt viel schöner gewesen, wenn man mit einem Sieg in die Länderspielpause geht. Aber nun gut, werden wir mal schauen, was noch so geht. Bei mir ist noch schönes Wetter hier. Vielleicht wird der ein oder andere Spaziergang am Strand noch anstehen. Und schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so bringen. Und was noch so in der Bundesliga oder in anderen Ligen geht, in Sachen Transfers. Ist ja auch immer so schön interessant zu sehen, was da abgeht. Ich bin ja generell Fußballfan. Schau da mal in andere Ligen rein. Premier League, wie gesagt, großer Fan von Tottenham, Manchester United mit 6:1 vom Platz gefegt. Ich sehe gerade, Liverpool liegt 7:2 hinten gegen Aston Villa. Kannst du auch nicht vorstellen. Ja, ist krass, ne?
Was abgeht. Ja gut, gegen die Mannschaften spielen wir in der Champions League dann halt auch dieses Jahr ausnahmsweise nicht, sondern dann erst wieder in 2 Jahren, wenn wir aufgestiegen sind und wieder
Champions League. Genau, ich wollte dich noch fragen. Ich wollte dich noch fragen, warum spielen wir gerade nicht Champions League?
Ja, ausnahmsweise sind wir dieses Jahr nicht vertreten.
Damit kann ich leben. Ja, warum? Warum nicht? Wir sind doch so ein Champions-League-Verein.
Hofmann ist schuld, oder? Hat zu wenig Tore geschossen vergangene Saison.
Ja, nee, nicht Hofmann. Wir gehen mal ganz weit zurück. Ich als Schiedsrichter werde mir mit Sicherheit keine Tipps von Manuel Gräfe abholen.
Stimmt, ja.
Spaß beiseite.
Hol dir lieber welche von Bibiana Steinhaus. Unter der haben wir immer ziemlich viele Elfmeter bekommen.
Oh ja, schade. Es gibt keinen Elfmeter mehr für uns. Keine Elfmeter mehr. Nee, Bibiana Steinhaus.
Aber sie bleibt uns ja als VAR erhalten. Vielleicht interveniert sie dann doch das eine oder andere Mal.
Ja, müssen wir gucken, dass bei uns die Leitung stimmt. Und dann sehe ich da keine Probleme. Bibiana Steinhaus, super Schiedsrichterin, auch für viele Frauen ein Vorbild, was Schiedsrichterei im deutschen Fußball angeht. Schade, dass sie uns nicht mehr halten bleibt auf dem Platz, aber es sollte dennoch eine Motivation sein für viele Damen unter uns, die Schiedsrichterin werden wollen oder im Fußball weiterhin Fuß fassen möchten, auch wenn es im Männerfußball ist, egal in welcher Funktion. Und genau, mehr bleibt dazu auch nichts zu sagen, glaube ich, oder?
Absolut. Was ich noch sagen will, vielen Dank an alle Hörer, die uns weiterhin treu die Stange halten und uns immer wieder tolles Feedback geben, konstruktiv Fragen mitgeben über Themen, die wir diskutieren können, auch Lob, das wir kriegen. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und kann nur sagen, dass wir, wie ich es eingangs erwähnt habe, versucht haben, jetzt öfter zu senden, so einen Podcast alleine zu betreiben, wie ich es eine Weile gemacht habe, ist nicht immer einfach, da ist auch mit gewisser Arbeit verbunden und jetzt, da ich den Boris an meiner Seite habe, ist das deutlich einfacher und ihr könnt euch darauf freuen, dass wir auf jeden Fall wieder jetzt öfter von uns hören lassen wollen und natürlich auch bald wieder mit hochkarätigen Gästen, wie ihr es gewohnt seid, kann man fast schon sagen. Da können wir hoffentlich bald neue Infos geben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis sehr wahrscheinlich bald.
Jo, auch von mir vielen Dank und freue mich auf die nächsten Folgen und bin gespannt, wie oft wir uns hören werden. Wir werden auf jeden Fall versuchen, öfters zu senden, wie du es schon gesagt hast, auch wenn es mal vor einem Spiel ist oder direkt nach dem Spiel. Vielleicht vor Sandhausen, mal schauen, wie uns das reinpasst, aber das wäre auf jeden Fall super, dass wir da vielleicht nochmal ein Preview kriegen oder was aufnehmen können. Macht, wie gesagt, viel Spaß und gibt uns allen KSC-Fans nochmal einen schönen Content hinzu. Und auch, wie gesagt, von mir vielen Dank für das Feedback und habt alle noch eine schöne Woche.
Und erholt euch gut von der Niederlage. Es kann nur besser werden.
Ja, 100 Prof.
In dem Sinne, ciao, mach's gut, bis dann.
Ciao, ciao.